Wenn ich eingeladen werde zu einem Bewerbungsgespräch, ist es zu 98% immer politisch. Das heißt, zuerst einmal, wie stehen Sie denn zu Erdogan? Oder können Sie sich wirklich mit diesem Aufzug vorstellen, dass Sie das hinkriegen?
Weil offensichtlicherweise hast du mein Bild gesehen und alles und meine Bewerbung hat scheinbar gepasst, aber warum werde ich denn überhaupt eingeladen?
Das heißt, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht mehr machen oder so, create your own space.
Ich habe voll das große Problem mit dem Begriff Neutralität. Was ist Neutralität?
Servus und Salam, mein Name ist Emira Abidi und ich heiße euch willkommen zur neuen Cope-Podcast-Folge, eurer Aufklärungsreihe zum Thema antimuslimischer Rassismus. In unserer letzten Folge haben wir über ein kontrovers diskutiertes Thema gesprochen, nämlich das Kopftuch. Ich habe mit Arwa, Betül und Hatice über ihre Erfahrungen geredet. In dem jetzigen zweiten Teil der Folge wollen wir darüber reden, welche Erfahrungen die drei in der Arbeitswelt gemacht haben. Arwa ist ausgebildete Lehrerin, Betül ist Lehrerin und Hatice ist angehende Krankenpflegerin. Sie arbeiten also alle in systemrelevanten Jobs. Was würdet ihr auf die Aussage erwidern, dass muslimische Frauen mit Kopftuch es schwer haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen?
Also ich habe vor 4 Jahren meinen Abschluss gemacht. Habe mein Unterrichtspraktikum 2018 abgeschlossen, 2019. Bewerbe mich jetzt auch seit 3 Jahren und kriege seitdem keinen Job als Lehrerin.
Boah. Seit 3 Jahren bewirbst du dich für einen Job als Lehrerin?
Seit 2018 bewerbe ich mich halt wirklich jedes Jahr beim Bildungsministerium. Auf dieser einen Seite da.
Ja.
Und kriege seitdem keinen Job. Und jedes Jahr einfach eine Absage, dass ich da einfach als Deutsch- und Spanischlehrerin halt keine Stelle finde.
Für aber die Oberstufe?
Ich habe mich überall beworben. Ah, also okay. Ich bin eigentlich AHS-Lehrerin, habe mich aber auch an NMS beworben, habe mich an Berufsschulen beworben, habe mich an Polytechnischen, an Fachschulen, an HTLs, habe mich überall beworben. Also auch ganz viele Initiativbewerbungen dabei gewesen. Also ich kann mich erinnern, dass ich da mal so 4 Tage wirklich von, ich weiß nicht wann, gesessen bin, recherchiert habe, jede einzelne Schule in Wien bis auf den 23. geschrieben habe. Das ist ein bisschen zu weit weg. Wobei den 18. nehme ich heute auch mit. da habe ich wirklich jede einzelne Schule geschrieben und einfach von jeder einzelnen Schule eine Absage bekommen.
Aber mit welcher Begründung?
Du kriegst keine. Also du kriegst nur eine Absage, eine offizielle. Viele, denen ich eben eine Initiativbewerbung geschickt habe, haben einfach gesagt, sie suchen gerade niemanden. Falls ich überhaupt mal eine Antwort bekommen habe, das war ja auch nicht gang und gäbe. Genau, und mittlerweile ist mir ehrlich gesagt auch die Lust daran vergangen. Also ich glaube, im schulischen Kontext sehe ich mich irgendwie mittlerweile eh nicht mehr.
Wegen dem?
Ja, es ist...
Das heißt, du hast die Ausbildung gemacht, du könntest jetzt sofort als Lehrerin durchstarten, aber du kriegst die ganze Zeit Absagen und deswegen denkst du dir jetzt, wozu das Ganze?
Ich dachte, meine Auslandserfahrung wird das sicher super mitspielen. Ich habe ja auch ziemlich viel Auslandserfahrung gemacht. Ich habe ja 1,5 Jahre habe ich in Spanien unterrichtet, 1 Jahr in den USA habe ich unterrichtet. Ich habe voll viel ehrenamtlich gemacht. Aber es bringt halt irgendwie alles nichts. Es ist eh auch nicht mehr so schlimm. Ich bin eh eigentlich auch happy mittlerweile, weil ich glaube, während Corona hätte ich zum Beispiel nicht unterrichten wollen.
Ja, ist schwierig.
Schwierig.
Ja, schon.
Erzähl mir bitte.
Also jetzt im Distance Learning haben wir ja bald wieder. Die Kinder zu erreichen ist sehr, sehr schwierig und sie zu motivieren, dass sie überhaupt was machen, weil viele kämpfen halt mit... sind halt emotional einfach am Ende, was verständlich ist. Wenn wir Erwachsenen uns schon schwer tun mit der Situation, ist es für Kinder halt nochmal ganz anders. Mhm. Und für sie, also ich bin ja an einer Polytechnischen, das heißt, viele gehen entweder an eine weiterführende Schule oder eben mit einer Lehrstelle wollen sie dann anfangen. Es gibt aber manchmal auch keine Lehrstellen und das heißt, das ist schon mal ein Problem für sie. Und ja, die Erreichbarkeit ist in der Distance-Learning-Phase sehr schwer und vor Ort kannst du einfach mehr bewirken.
Welche Fächer unterrichtest du?
Ich habe 7 Fächer.
7 Fächer? Ja.
Als Teach for Austria Fellow hast du manchmal mehr Fächer, als du haben sollst.
Vielleicht solltest du dich dort bewerben.
Geht leider nicht, sie nehmen keine Lehramtler.
Ja, genau.
Für diejenigen, die Teach for Austria kennen oder diese gesponserte Werbung auf Social Media sehen, Betül ist das Gesicht der Kampagne. Sie sitzt heute hier und ja, bei dir würde mich auch interessieren, wie ist dein Arbeitsweg verlaufen, bis du zu deinem jetzigen Job bei Teach for Austria
bist du Gesicht von Teach for Austria geworden?
Yeah, I'm so fame. Spaß. Ich habe so viele Jobs gemacht, so viel nebenher und unterschiedliches. Also ich bin ja von Salzburg nach Wien gezogen, habe mich von Anfang an selbst finanziert, habe dann eben das Studium nebenher gemacht. Das heißt, ich war einfach immer angewiesen auf einen Job. Also ich kann jetzt vergleichen, ich bewerbe mich sicher für 50 Stellen mehr als eine andere Person, die kein Kopftuch trägt. Und das ist wirklich die Realität. Ich krieg immer eigentlich eine Absage, beziehungsweise ich hatte mal, wenn ich eingeladen werde zu einem Bewerbungsgespräch, ist es zu 98% immer politisch. Das heißt, zuerst einmal, wie stehen Sie denn zu Erdogan?
Oh mein
Gott. Können Sie sich wirklich mit diesem Aufzug vorstellen, dass Sie das hinkriegen?
Noch einmal.
Genau.
Deine Kleidung, dein
genau.
Kopftuch.
Ja. Oder...
Genau so.
Ja, natürlich. Ich meine, es sind so Fragen, die einfach so normal mittlerweile schon sind. Und genauso diese politische Frage oder die Frage eben, ob ich Single bin oder nicht. Weil ich kann ja jeden Moment ein Kind bekommen, you know.
Und das waren jetzt Lehrerinnenjobs? Oder?
Nein, gar nicht.
Bunt durchgemischt.
Also für eine Lehrposition habe ich mich eigentlich nur über TFA beworben, beziehungsweise sie haben das eigentlich für uns übernommen. Okay. Sie haben uns also in ein Placement gesteckt. Genau. Also es sind unterschiedliche Sachen dabei und da muss ich schon sagen, am Anfang war ich halt, ich war in einer Non-Profit-Institution, die jede Person kennt, die möchte ich aber hier jetzt nicht erwähnen. Nein.
Okay, also nicht die Caritas.
Ach so, nein, nicht die Caritas. Und
Stell dir vor.
Da habe ich halt schon interessante Fragen bekommen und ich war echt schockiert, einfach aufgrund dieser Ignoranz, die geherrscht hat. Und ich habe dann wirklich dann eben vor allem so gewisse Fragen, wie stehen Sie zur Muslimbruderschaft und so. Da musste ich dann halt echt mal innehalten und auch bei dieser politischen Frage, wie ich zu Erdogan stehe, habe ich dann gesagt, ja, wie stehen Sie denn zum Strache? Fangen wir mal da an. Oh. Weil was soll das? Ich schuld dir gar nichts. Nein, ich finde das wirklich so, solche Sachen gehen halt wirklich gar nicht.
Darf ich kurz nachfragen?
Bitte.
Was war die Begründung für solche Fragen? Die sind ja out of context. Das hat ja nichts mit dem Job zu tun gehabt, wahrscheinlich, für den du dich beworben hast.
Ja, die wollen einfach quasi deine Gesinnung feststellen und eben schauen, passt du zum Team oder nicht. Weil du ja als Person nicht ein vielfältiger Mensch bist, sondern du wirst halt aufgrund dieser Stereotype und dieser Denkbilder, die ja auch medial sehr produziert und reproduziert werden, wirst du halt so gesehen.
Und in die eine Schublade gesteckt.
Ja, genau. Das heißt, du wirst einfach automatisch so assoziiert, wie jetzt in der Heute was steht oder keine Ahnung. Diese Assoziationen sind ja leider einfach gesellschaftlich sehr platziert. Und man nimmt sie dann einfach auf. Selbst im linken Kontext, sage ich jetzt mal, in dieser antikapitalistischen, antipatriarchalen Branche, wo ich manchmal auch Sachen mache, kommen eben diese intersektional platzierten Menschen und sagen dann eben gewisse Dinge, wo ich mir denke, what the fuck, like. Ich meine, das kommt von dir, die eigentlich eingelesen ist in diesem Bereich, aber es kommt von dieser Person. Und dann sind halt immer wieder auch eben aus einer linken Szene so auf die Art, nein, du kannst keine Feministin sein mit deinem Aufzug. Und dann musst du halt auch immer innehalten und sagen, hey, was ist mit dir? Du definierst hier gar nichts.
Hatice, wie ist das bei dir?
Ja, also ich habe mit 17 begonnen zu arbeiten. Ich bin immer sehr durch Vitamin B in die Unternehmen gekommen und ich habe auch sehr, sehr lange nur mit Muslimen zusammengearbeitet. Als ich dann das erste Mal mit Nicht-Muslimen zusammengearbeitet habe, war das echt anders, aber positiv anders, Gott sei Dank. Also jetzt nichts Negatives oder so. Aber ich hatte auch so eine Zeit, ich wollte eigentlich unbedingt Hebamme werden und ich habe den Aufnahmetest einfach auf Teufel komm raus nicht geschafft. Und habe wieder so eine Zeit, wo ich es nicht geschafft habe und ich war so, okay, damn it, ich muss Geld verdienen. Und ich habe mich einfach querbeet einfach beworben. Alles, was ich gefunden habe, ich habe mich beworben. Teilzeit, falls, egal. Und ich hatte dann, und ich sage jetzt ganz bewusst den Namen, bei Zara ein Bewerbungsgespräch beim Modegeschäft Zara. Und die sagt mir doch einfach, es ist so ein interaktives Bewerbungsgespräch bei denen. Man ist in Gruppen und man muss verschiedene Aufgaben machen und so. Und sie sagt doch einfach knallhart so zu mir, boah, ich würde dich voll gern auf der Ebene haben, aber ich kann dich halt einfach nicht anstellen mit dem Kopftuch.
Knallhart, einfach so.
Und ich schaue sie so an. Und in dem Moment war ich so, was mache ich noch hier? Mhm. Das war dann eh, das war eh schon so ziemlich gegen Ende.
Ja, aber voll die Frechheit, dass sie dich auch so lange da dabei
behält. Ja, also und ich dann so, wow, danke für nichts. Ja, vielleicht fürs Lager. Ich dann so, danke, kein Interesse. Einfach so, das war das erste Mal, wo ich mir echt gedacht habe, hat sie das gerade wirklich gesagt? So, ich war einfach richtig schockiert. Warum ladest du dann überhaupt jemanden mit Kopftuch ein? Also, warum kommen wir überhaupt an diesen Punkt, dass du mir das ins Gesicht sagst? Weil offensichtlicherweise hast du mein Bild gesehen und alles und meine Bewerbung hat scheinbar gepasst, aber warum werde ich dann überhaupt eingeladen? Aber danach, wie gesagt, sehr viel über Vitamin B, sehr viel in Kleinunternehmen und einfach, ja, dann war ich kurzzeitig bei einem nicht-muslimischen Unternehmen. Das ist ein Tanzstudio gewesen. Das war auch eine richtig, richtig coole Erfahrung einfach, mal so aus meiner kleinen Bubble, muslimischen Bubble rauszukommen und einfach mit Tänzern zusammenzuarbeiten, die einfach komplett Freigeister sind. Einfach voll die Deep-Talk-Gespräche und so geführt. Und dann habe ich eh auch schon mit meinem Studium begonnen, was auch ein sehr interessantes Bewerbungsgespräch hatte. Bewerbungsgespräche gehen normalerweise so 10, 15 Minuten. Meins ging halt einfach 40 Minuten. und es wurden, also der Satz bei euch Türken ist sehr, sehr oft gefallen.
Ich wollte gerade sagen, es kann eigentlich ein gutes Zeichen sein, ja, wenn es so lange dauert.
Ich meine, ich bin eh aufgestanden und sie hat mir am Ende die Hand geschüttelt und gesagt, ich bin mir sicher, wir sehen uns im März. So, sie hat mir im Prinzip schon gesagt, sie sind angenommen. Aber ich war so, okay, also ich habe das Bewerbungsgespräch mit ihr geführt und nicht sie mit mir, weil ich habe es ständig zurück eigentlich auf die eigentliche Thematik gebracht. Ich war so, was rede ich hier eigentlich gerade mit dir? Ich hoffe, sie hört das nicht. Nein, das ist mir eigentlich ziemlich egal, ob sie das hört.
Du hast keine Namen genannt, das passt ja schon.
Ja, die Dame weiß eh, dass sie damit gemeint ist. ja, und momentan arbeite ich neben dem Studium als TikTok-Content-Creatorin für dieses Mathe-Startup. Da kannte ich auch den Gründer, dadurch bin ich da reingekommen. Und ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie so... Das ist meine ärgste Geschichte, war die von Zara.
Ja, ich muss sagen, solche Orgengeschichten habe ich zum Beispiel gar nicht. Aber bei mir ist es halt auch so, dass ich halt auch in einem Bereich bin, wo ich halt irgendwie hoffe, dass die meisten Leute nicht so reagieren. Ich habe mich, glaube ich, noch nie für so Einzelhandel oder so beworben. Mhm. Deswegen glaube ich, dass mir da auch eine Erfahrung halt weggefallen ist, die ich eh nie machen wollte. Dann bin ich eher im sozialen Bereich unterwegs gewesen, wo ich dann eben auch unter Anführungszeichen gebraucht werde, vor allem eben mit Arabischkenntnissen. Ja, ich habe zum Beispiel mal im Burgtheater als Regieassistentin gearbeitet, da bin ich auch irgendwie voll reingerutscht, das war aber eine der geilsten Erfahrungen überhaupt. Also das war halt auch so lustig, weil da war ich halt die Einzige, die irgendwie sichtlich anders war. Genau, also es ist, also so dramatische Geschichten habe ich halt persönlich nicht, aber das einfach nur, weil mein Bereich das halt irgendwie nicht, auch nicht erlaubt. Aber solche Geschichten wie das Kopftuch geht halt gar nicht oder so, also das sind gute Nachtgeschichten mittlerweile so. Ja, die man, ja, also ich kenne, glaube ich, ganz wenige Musliminnen, die das nicht erlebt haben. Mhm. Und halt in anderen Bereichen, sage ich jetzt mal, aber ich zähle mich halt wirklich als Ausnahme komplett, ja.
Ja, ich habe mich da auch mal so ein bisschen rausgenommen. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe voll oft andere Frauen mit Kopftuch kritisiert, dass sie sagen, das ist halt, weil ich das Kopftuch trage, weil ich da auch schon ein bisschen so eine Opferrollentendenz manchmal bemerkt habe, dass man halt einfach schon in so eine Passivität fällt und gewisse Sachen einfach gar nicht macht. Aber wie gesagt, das kam halt so aus meinem Elternhaus mit, dass ich mir so gedacht habe, das sollte ich eigentlich von gar nichts abhalten. Aber das ist halt auch sehr viel Ignoranz eben meinerseits gewesen, weil ich, sage ich mal, so privilegiert oder mit diesem Mindset aufgewachsen bin und diese Menschen einfach andere Erfahrungen haben. Und ich meine, Betül hat auch gerade erzählt und so, und das ist halt einfach tatsächlich eine Realität. Und das passiert immer und immer wieder. Und jetzt auch im Pflegekontext, also an meiner Uni, mein Bewerbungsgespräch war das eine, aber ich hatte in einem Fach, wir haben angefangen und das war ziemlich cool, wir waren 4 oder 5 Hijabis bei uns in der Klasse, wir waren 38, die angefangen haben und 5 davon waren Hijabis, ich fand das richtig cool. Mittlerweile sind wir nur noch 2 bei uns in der Klasse, aber ja, das ist halt normal in der Pflege, dass über die Hälfte der Klasse irgendwie verloren geht. Und ein Lehrer hat uns tatsächlich nach dem Unterricht noch gebeten, da zu bleiben. Gut, wir wussten schon, okay, das geht in eine gewisse Richtung, nur Kopftuchträgerinnen und so. Und er hat dann halt einfach tatsächlich so gemeint, wie wir uns vorstellen, das im weiteren Verlauf der Ausbildung machen zu wollen, weil das Kopftuch wird uns im Weg stehen. Und ich habe ihn angeschaut und ich so, wo genau wird das uns im Weg stehen? Und er sagt so, ja, zum Beispiel in Notfallmanagement oder in Kinästhetik. Notfallmanagement ist so Erste Hilfe und Kinästhetik ist, da lernt man, wie man Menschen richtig aufsetzt, sehr viel Körperkontakt und so, ja. Und dann sag ich so, und in welcher Form soll uns das da im Weg stehen? Sagt er so, ja, Erste Hilfe, weißt du, Helm, Motor, wenn man lernt, wie man diesen Helm richtig vom Motorrad und so auszieht und in Kinästhetik halt auch, weil sie haben ja dann doch auch Männer in der Klasse und so.
Oh mein Gott.
Und ich habe mich so angeschaut und ich so, wir haben schon beide Fächer. Mhm. Beide Fächer sind gar kein Problem. Weder die Lehrer haben bis jetzt kein einziges Problem gemacht. Und er war ein Lehrer, der uns so Sachen beigebracht hat, wie Blutdruck messen und Nadeln stechen und so. Und beim Blutdruckmessen muss man ja den Oberarm freimachen. Und dieser Mann hat so getan, als ob diese 2 anderen Kopftuchmädchen und ich nur aneinander üben könnten und als ob es keine anderen Ärmel gibt in der Klasse, die jetzt ihren Arm frei machen können. Und dann war er so, ja, ich habe einen extra Raum für euch organisiert, wo ihr dann üben könnt und so. Und ich habe ihn so angeschaut. Ich dann so, reden wir gerade ernsthaft darüber. Also mich hat es so fertig gemacht, jetzt ständig und ja, ich habe einen muslimischen Schwager und ich habe ihn angeschaut und nach 20 Minuten habe ich gesagt, wissen Sie was, danke für Ihren Input, aber
wir schaffen das schon.
Also wir machen uns schon, wir finden schon Lösungen für die ganzen Probleme, die sie gerade genannt haben. Und bin dann halt einfach rausgegangen. Ich habe mein Leben nicht gepackt. Ist das jetzt dein Ernst?
Ja. Ja, was hält ihr überhaupt von diesem Vorwurf, dass Frauen, die ein Kopftuch tragen, nicht neutral sein können?
Das beziehe ich dann wieder auf mich als Schülerin. Also wenn ich an meine Lehrerinnen und Lehrer denke, ich hatte Lehrer, die ganz offenkundig nationalsozialistisches Gedankengut gepflegt haben. Ich hatte Lehrerinnen, die Hippies waren. Ich hatte Lehrkräfte, die, ich weiß nicht, homosexuell waren. Ich hatte Lehrerinnen, die ganz betrunken in die Schule gekommen sind. Ich hatte alle möglichen Lehrerinnen und Lehrer.
Ein Musiklehrer, der während dem Unterricht einen Porno geschaut hat, während er mit seiner Klasse im EDV-Saal war.
Genau, jeden Samstag waren wir im EDV-Saal. Ich bin noch Generation Samstag Schule. Yep. Haben Musik irgendwelche Musikinstrumente immer googeln müssen.
Damit er sich den Porno anschaut.
Und er wurde wirklich dabei erwischt, wie er Porno schaut. Und die Klasse, die ihn auch quasi uncovered hat, war eine erste Klasse.
Oh mein Gott.
Genau, also ich hatte alle möglichen Lehrer. Warum macht sich keiner Gedanken darüber, wie die mich beeinflussen können? Mhm. Warum soll ausgerechnet ich unter all diesen Personen diejenige sein, die Schülerinnen am meisten beeinflusst? Also das ist halt das, was ich bis heute nicht verstehe. Immer wieder kriegen wir den Vorwurf, ja, sie können ja die Schülerinnen beeinflussen und keine Ahnung was. Und ich denke mir so, seid ihr keine Menschen mit persönlicher Meinung und seid ihr keine Menschen, die selbst Werte oder so nach außen tragen? Also warum sollte nur ich von all den unterschiedlichen Menschen diejenige sein, die jetzt so einen unglaublich starken Einfluss auf meine Schüler, ich meine, habe ich auch, aber warum sollte nur ich die sein, dass die dann, ich weiß nicht, alle dann plötzlich konvertieren oder, keine Ahnung, oder in ihren Gedanken sogar zum IS übergehen oder was weiß ich. Also das ist halt das, was ich einfach nicht verstehe, weil also meine Lehrerinnen und Lehrer, die meisten sind einfach an mir abgeprallt und
die waren echt arg.
Ich glaube, die Folge sollte man denen alle schicken.
Das geht raus an Herr, Frau.
Oh mein Gott.
Ich habe voll das große Problem mit dem Begriff Neutralität.
Ja, voll.
Was ist Neutralität? Also sollen wir jetzt alle uniforme Menschen sein, die alle gleich denken, gleich sind? Ich finde, das tut einem die Individualität einfach wegnehmen. Und was, also meine religiöse Überzeugung, also wenn, die kann mich ja höchstens besser, vor allem in sozialen Berufen machen, oder? Also jetzt mal, wenn man so ganz nach ihrer Logik geht, also wenn man jetzt hier nach einer klaren Logik geht, alle Religionen dieser Welt sind für Nächstenliebe und für vorbildliches Verhalten und für Modesty und so. Und dann gerade in sozialen Berufen sind das ja Qualitäten, die gesucht werden, oder? Also jetzt nur mal rein nach einer Logik gesehen, müsste man dann gerade eigentlich nach diesen Menschen suchen, die eigentlich diese Werte vertreten. Deswegen, wie gesagt, dass der Begriff Neutralität ist echt voll problembehaftet, der ist voll nicht definiert und alle so, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie, das ist so, was mache ich mit dem Begriff? Was wollen Sie an Neutralität? Also bin ich jetzt neutral in, ich beziehe es erstmal auf die Pflege, in der Art, wie ich pflege, in der Art, wie ich rede. Also macht das einen Unterschied, ob ich noch ein Kopftuch auf habe, wenn ich meine Arbeit vielleicht sogar noch besser mache als meine Kollegen? Also wo beginnt's und wo hört's auf?
Das ist eine große Diskussion, finde ich, weil vor allem ich immer das Gefühl habe, Neutralität wird mit auch zum Teil Normalität, eben wie es wahrgenommen wird, gleichgesetzt. Eben zum Beispiel christliche Symboliken sind ganz normal und gehören dazu und gehören, also sind Teil der Normalität, aber alle anderen Symbole sind es halt nicht. Und das sind immer so diese Punkte, eben wofür steht Neutralität, wofür steht die Schule, wenn sie sich als neutral bezeichnet, aber nebenbei das Kreuz hängt. Und all diese Dinge, immer diese Zweideutigkeit halt immer sehe, und der Begriff Neutralität finde ich auch sehr schwierig, und eine Lehrperson, ich finde, kein Mensch kann neutral sein. Nee. Niemand ist objektiv, jeder hat eine subjektive Meinung, selbst bei einem Text, wenn du sagst, du, mein Kind sagst du nicht, aber du, Schüler, kannst du mir jetzt sagen, was steht da in deiner eigenen Meinung? Ist das eine Art Interpretation, und auch, wie du unterrichtest, ist es ein Teil der Interpretation von deinem Verständnis, wie du das siehst?
Ja.
Das heißt, Neutralität gibt es nicht, und alles andere, was als neutral gesehen wird, ist halt das Normale. Und wir fallen da halt nicht rein. So wie wir aussehen, sind wir halt nicht normal. Ja. Und deswegen sind wir dem Bild entgegengesetzt von dieser Normalität. Und das finde ich halt sehr problematisch.
Vor allem, wenn du es gerade mit Normalität gleichstellst, wir sind alle in systemrelevanten Berufen, und das System wird aber nicht nur getragen durch Österreicher, ich will jetzt nicht Reverse Racism hier anfangen.
Autoktone, sondern Österreicherin.
Ja, also, sondern das wird auch von uns getragen, das wird auch von uns Gleichgesinnten getragen, das wird von jeglichen Glaubensgemeinschaften, jeglichen Ethnien mitgetragen. Und wenn man dann einen Blick auch in die Klassen, in die Krankenhäuser wirft, dann sind die Patientinnen und die Schülerinnen durchmischt, die sind einfach aus dieser Menschengruppe, die das System aufrechterhalten. Und dann sagst du zu mir, du willst Neutralität, dann bin ich das Neutralste, was es gibt. Ja. Weil ich komme direkt aus dieser Gruppe, und ich weiß, ich verstehe diese Menschen, und weil ich mit denen groß geworden bin. Also wenn du Normalität möchtest und wir hier Neutralität mit Normalität gleichsetzen, dann ist das eigentlich genau das, was du brauchst.
Genau. Ich sehe das ganz genauso. Ich kann mich erinnern, also als ich mein Unterrichtspraktikum angefangen habe, es gab eine bestimmte Kollegin, ich kannte sie einfach nicht, aber ich wusste, sie ist bei den Grünen sehr aktiv, und ich habe aber mit ihr wirklich das ganze Jahr über nichts zu tun gehabt. Und dann habe ich einen Freund im Juli dann getroffen, also wirklich ein Jahr später. Und er ist selbst auch bei den Grünen. Boah, ich sollte nicht sagen, welche Partei, gell? Sie ist bei einer sehr linken Partei aktiv. Und dann.
Du nennst ja keine Namen.
Wurscht. Also ich habe eine Kollegin gehabt, mit der ich nichts zu tun gehabt habe, und sie ist aber bei einer sehr linken Partei aktiv. Und ich habe mit ihr überhaupt nichts zu tun gehabt, und ein Jahr später habe ich dann eben einen Kollegen getroffen, der in derselben Partei auch aktiv war, und er hat mir dann erzählt, dass er und sie halt ins Gespräch gekommen sind, und er hat dann gesagt, hey, die Aro unterrichtet doch auch an deiner Schule, wie geht's euch so? Und sie hat dann sofort gewusst, wer ich bin, obwohl wir 9 Unterrichtspraktikantinnen waren, oder keine Ahnung wie viele, aber schon sehr viele. Und sie hat noch nie mit mir geredet, hat aber sofort gewusst, wer ich bin. Und daraufhin hat sie zu ihm gesagt, wir haben uns alle am Anfang große Sorgen gemacht, wie sie sein wird, aber im Endeffekt war sie dann doch normal.
Boah. Das und hat sie über dich gesagt.
Genau, das hat sie über mich gesagt. Und er hat mir das dann erzählt und ich war so, wow.
Gleich bin ich nicht mehr normal.
Das Problem ist, ich konnte sie halt nicht mehr damit konfrontieren, weil das war, also es war schon Anfang der Sommerferien, ich habe an dieser Schule keine Verlängerung bekommen, nichts einfach. Ich habe mit ihr kein einziges Wort, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie wenig wir miteinander geredet haben. Und ich habe mir einfach nur in dem Moment gedacht, erstens, wer sind wir? Wer hat sich Sorgen gemacht? Warum habt ihr euch Sorgen gemacht? Habt ihr euch wegen allen Unterrichtspraktikantinnen Sorgen gemacht, weil wir einfach alle erfahrungslos unter anderem, was halt nicht auf mich getroffen hat, irgendwie in die Arbeit gesprungen sind? Oder was heißt normal? Warum war ich normal? Wer hat dir das bestätigt, dass du normal, dass ich normal bin?
Und wieso definierst du das?
Genau, und woher weißt du das überhaupt? Wir haben ja gar nicht geredet miteinander. Und das hat mir aber einfach nur gezeigt, alles, was ich über das Schulsystem in Österreich wissen muss. Weil, so wie du es ganz schön gesagt hast, die Normalität sind nicht weiße, autochtone österreichische Kinder. In meiner Deutschklasse, die geteilt war, ganz zufällig in 14 Kinder, die bei mir alle nicht MuttersprachlerInnen Deutsch waren.
Wow.
Genau, hatte ich einfach 14 SchülerInnen, die alle eine andere Erstsprache hatten. Mhm. Natürlich wusste ich,
Warte, das wurde dir wirklich mit Zufall erklärt? Also so, das ist zufällig so.
Was meinst du?
Du hast ja gesagt, zufällig alle.
Ach so, ja, sie teilen halt die Klassen. Sie haben halt gemeint, in die stärkeren und schwächeren Kinder.
Das macht's gerade nicht besser.
Ja, nein, ich hab's mir eh gedacht. Nein. Also, na, das war wurscht. Let's not talk about this, weil dann brauchen wir eine eigene Folge. Aber genau, ich wusste halt ganz genau, was meine SchülerInnen wollten und was sie brauchten und wie ich ihnen die Grammatik erkläre. Ich war wirklich die perfekte Lehrerin für sie. Ich bin mit denen 3 Jahre später noch immer mit allen in Kontakt. Das war halt für sie so, ich hatte sogar einen Schüler, den hat meine Betreuungslehrerin gehasst. Und wenn ich sage gehasst, dann was wirklich dieser Hass, wo sie einfach nur wollte, dass er durchfällt. Also es war wirklich auch ein Gespräch mit der Direktorin, weil ich gesagt habe, ich gebe ihm den 5er nicht, ich gebe ihm den 4er. Und ich musste mir von allen Ecken anhören, dass ich, nein, aber weißt du, ich so, nein, bei mir ist er gut, bei mir arbeitet er mit, bei mir bringt er die Hausübungen, schreibt er schlecht, na und? Er weiß ganz genau, wie er sich ausdrückt. Und keine Ahnung was, ich wusste einfach ganz genau, wie ich auf ihn eingehen soll. Und das haben sie halt einfach nicht gecheckt, weil sie sehen, er kann nicht konjugieren, er kann nicht deklinieren, er kennt den Unterschied auch nicht, er macht einige Grammatikfehler.
Deutsch ist nicht seine Erstsprache.
Genau, Deutsch ist nicht seine Erstsprache, er spricht 3 Sprachen und Deutsch ist eigentlich seine 4. Sprache gewesen und das ist denen aber alles wurscht gewesen, weil er einfach nicht konjugieren und deklinieren kann. Mhm. Und das finde ich halt immer wieder schockierend, dass wir einfach in so einem System leben, was Normalität einfach nicht einmal...
Die Wertung einfach von allem. Und ich finde, vor allem wir als Lehrpersonen kriegen das sehr stark mit, weil du einfach permanent spürst, in welchen Bereichen eben auf- und abgewertet wird. Und das bekommen SchülerInnen auch sehr stark mit, weil sie permanent mit diesen Auf- und Abwertungen konfrontiert sind und haben dann eben Identitätsprobleme oder sie definieren sich automatisch dann mit ihren Wurzeln, eben sagen, ich bin Türke, einfach nur aus Protest, weil sie einfach sonst damit nicht klarkommen.
Weil sie sonst nichts anderes kennen. Eben. Also eben dieser eine Schüler hat auch immer gesagt, wir Afrikaner sind halt aggressiv und dann muss ich mit ihm reden. Ich so, schade, das sagt man nicht. Also nein, aber ich schlage mich halt gern, weil das machen wir halt so.
Genau.
Und ich habe mit ihm Diskussionen geführt, warum halt manche Sachen, natürlich jetzt nicht so aus dem akademischen Kontext, aber ich habe immer wieder so mit ihm geredet und er hat das aber auch nie gecheckt, weil er das auch anders nicht kennt, weil ihm auch die Lehrerinnen sagen, naja, was ist denn in deiner Kultur, was ist, da schlagen sich ja die Eltern und keine Ahnung, also solche Sachen und natürlich überträgt das auch auf
sich. Natürlich. Und wenn du nichts anderes kennst, irgendwann übernimmst du das halt automatisch, weil du dir denkst, okay, irgendeinem Bild muss ich ja entsprechen und sich neu definieren ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem als junger Mensch, dann nehme ich halt das Definierte schon mal auf und dann bin ich halt genau das, was eh alle in mir sehen.
Mhm. Ja.
Das stimmt total. Voll. Wirklich. Also wie oft ich das auch bei SchülerInnen beobachtet habe, dass sie einfach sagen, naja, aber die denken das ja sowieso schon von mir, warum sollte ich das nicht sagen?
Genau.
Ja. Es war bei mir als Schülerin echt nicht anders.
Ja, voll.
Also ich war nicht immer so lieb und nett.
Ja. Es hat niemand gesagt, dass du lieb und nett bist.
Keine Sorge.
Und Aber es war halt einfach so, weil sie einfach dachten, dass ich das so bin.
Ich kenne das genauso. Also ich hatte auch meine Phase, wo ich dann diese typisch Türkin war in der Schule, weil einfach nichts anderes von mir erwartet wurde. Und ich mir gedacht habe, ich will einfach mal nichts beweisen müssen. Voll, ich glaube, das haben wir alle mal durchgemacht, oder?
Nee, ich muss ehrlich sagen, dann nehme ich mich ein bisschen da aus, weil ich bin ein ziemlicher Mischmasch. Und dadurch, dass wir echt so Kultur nie groß geschrieben haben, hatte ich nie so dieses, oh mein Gott, ich bin Türkin und eigentlich bin ich gar keine Türkin, eigentlich bin ich halb Kurdin, Viertel Albanerin und Viertel Bosnierin, aber ich kann halt nur Türkisch. Es ist so, und ich bin in Deutschland geboren und jetzt lebe ich hier, so was bin ich? So die große Frage der Identität. Aber das, da muss ich mich echt rausnehmen, also dieses, okay, ich bin jetzt das. Ich war immer nur so... Ich wollte immer nur klug sein und ich war immer nur so, okay, ich bin Klugscheißer und das war so, dazu stehe ich auch noch heute. Ja, das war immer so, ich habe einfach sehr, sehr früh gemerkt, dass Wissen Macht ist und dass umso besser ich bin im Unterricht und desto bessere Noten ich mir mehr erlauben konnte. Also ich konnte großgekostet sein im Unterricht, weil ich halt eine Einzelschülerin war. Und ich konnte mir dumme Kommentare gegenüber leisten, weil ich halt meine Noten halt für sich gesprochen habe. Und das ist etwas, das mir niemand nehmen konnte. Weil niemand, also wenn ich gut auf eine Schularbeit abgeschlossen habe, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich einen zweiten Lehrer dazu hole und sage, kontrollieren Sie das mir bitte. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Also ich war dann auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, okay, ich habe jetzt einen Fetzen, nein, können Sie sich das bitte anschauen. So.
Ja, sehr schön.
Halt so die Pain in the Ass. Aber deswegen muss ich mich da mit diesem kulturellen Ding echt so ein bisschen rausholen. Ich habe immer so versucht, etwas zu finden, womit ich meinen Platz in der Gesellschaft finden kann. Und für mich war das halt schon sehr, sehr früh Wissen. Also Wissen aneignen, lernen, vermitteln. Das war für mich immer sehr, sehr groß geschrieben. Und Arwa, weil du vorher gesagt hast mit dieser Spaltung und also von der Klasse. In meinem Jahrgang, ich habe im Sommersemester begonnen zu studieren. Und unsere Klasse war extrem bunt gemischt. Also richtig, wir waren zu 75% ausländische Namen, okay? Und dann gab es am FH Campus eine große Versammlung von allen Erstsemestrigen. Und sie haben unsere Karten verteilt, unsere FH-Karten. Und die anderen beiden Gruppen waren so... Lisa Schmidt, Martin Bauer, so, ja, solche Namen. Und bei uns wollen sie so anfangen. Alexander Milenkovic, so, okay. Und dann haben sie aufgehört, die Namen laut vorzulesen, weil sie die Namen einfach nicht aussprechen konnten. Und ich habe voll aufmerksam zugehört, wie die Namen von den anderen sind und sie haben wirklich einfach alle Ausländer in diese Klasse gesteckt, wo wir sind. Die anderen Standorte sind komplett nur Österreicher, vielleicht so ein, zwei serbische Namen findet man drin und unsere einfach ein Itch nach dem anderen und ein was war, also wirklich komplett und alles, was sich irgendwie auch nur ausländisch angehört hat. Wir haben ein paar Österreicher drin, die haben so Nachnamen mit so ungarisch angehaucht noch, gell? Und die sind dann halt auch bei uns gelandet, weil man nicht wusste, so wohin sie gehören.
Mich überrascht das gar nicht. Ich finde, also gerade Melissa Erkut in Generation Haram hat dem Ganzen ja auch ein ganzes Kapitel gewidmet, Namen und wie man damit umgeht. Und wie sie halt auch sagt, dass sie vor dem Unterrichten immer diese Namen geübt hat, damit sie es ja nicht falsch ausspricht oder auch extra fragt, hey, wie spreche ich jetzt deinen Namen richtig aus? Und mir war das auch unglaublich wichtig, dass ich die Namen richtig ausspreche, weil ich ja selber diesen Struggle kenne. Und ich hatte einen Schüler, nennen wir ihn jetzt, ich weiß nicht, Mohammed, okay? Der hat, also auf Arabisch heißt er eben Mohammed und ich habe ihn dann auch wirklich so genannt. Ich so, Mohammed, und er so, nein, auf Deutsch heiße ich Mohammed. Und ich war dann so, gut, du bist noch viel zu jung, um dir einen Vortrag zu halten. Aber okay, natürlich muss ich das respektieren, weil er mir das halt auch gesagt hat. Aber da habe ich halt auch wieder gemerkt, wie selbst er das internalisiert hat und auch selbst, also ich, als ich jung war, habe ich auch meine Lehrerinnen nie ausgebessert, weil ich kannte das halt nicht anders, da war ich halt die Ava. Mittlerweile lasse ich das halt echt fast nicht mehr durchgehen. Ja. Es gibt leider noch einige Situationen, wo es nicht ganz so klappt, aber...
Dann machst du eine Insta-Story. Hat sie wirklich gemacht.
Bei uns in der Klasse, ich feiere das so sehr am ersten Schultag, unser Klassenvorstand bei uns, also dadurch, dass die Pflegeausbildung früher schulisch war, hat jede Klasse, das nennt sich mittlerweile Mentor, ist im Prinzip ein Klassenvorstand und er liest so die Namen vor und einfach alle haben ihren Namen ausgebessert. Und wenn jemand den Namen nicht ausgebessert hat, dann hat das jemand anders für sie getan. Also ich sage jetzt einfach ihren Namen, weil sie ist eine Freundin von mir. Sie heißt Coric mit Nachnamen. Es wurde halt Coric vorgelesen und einfach drei Leute gleichzeitig so, nein, das heißt Coric. Und dann der nächste Name, wieder ausgebessert. Oder nein, das wird so und so ausgesprochen. Mhm. Einfach jeder macht das bei uns. Mhm. Und ich denke mir so, das habt ihr jetzt davon, dass ihr uns alle in eine Gruppe getan habt. Wir werden euch ausbessern bis zum letzten Atemzug.
Da gab es ja auch diesen Fall jetzt, war das nicht eh letzten Sommer? Mit dem einen Lehrer, der in der Volksschule unterrichtet hat und auch die Namensliste auf Facebook veröffentlicht hat.
Ja, genau.
Und gesagt hat, ja, schaut sich an, das sind ja keine Namen mehr, blablabla. Keine Ahnung. Also, ich meine, stellt euch vor, dieser Lehrer wird natürlich nicht gekündigt, weil es ist urschwer, Lehrer zu kündigen. Und der unterrichtet einfach weiter unsere Kinder. Mhm.
So wie der Lehrer, der Pornos im Unterricht geschaut hat.
Der hat tatsächlich der wurde nur versetzt.
Genau, in eine andere Schule versetzt.
Lustigerweise war das eine Schule, wo wir auch, also wir kannten eine Schülerin dort, und sie hat uns dann plötzlich von diesem komischen Musiklehrer erzählt. Und dieser Musiklehrer hatte ein ganz bestimmtes Merkmal. Also du konntest ihn nur über dieses eine Merkmal definieren, also an seinem Aussehen. Yeah. Er hat wirklich ein ganz bestimmtes Merkmal. Und dann hat sie plötzlich angefangen, über dieses Merkmal zu reden. Und ich so, es kann nicht sein, dass er genau dasselbe Nachname, genau dasselbe Alter, genau dieses selbe Merkmal hat und genau dasselbe tut. Und er wurde einfach in eine andere Schule in den 21. versetzt.
Echt krass. Mhm. Ja.
Also,
aber Hauptsache nehmen sie dich seit 3 Jahren nicht.
Ja, Hauptsache Frau mit Kopftuch. Ja, leider ist so.
Ja, zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du seit 3 Jahren dich bewirbst und keinen Job findest. Also das ist tatsächlich Realität. Also ich will jetzt nicht, dass da irgendwer zuhört und denkt, hey, das ist total übertrieben, die soll sich besser bewerben. Es gibt Studien, die das belegen, dass nämlich Frauen mit Kopftuch bei Bewerbungen definitiv Nachteile haben. Das zeigt sogar ein deutschsprachiges Studium vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, die besagt, dass trotz gleicher Qualifikation Frauen mit Kopftuch 4-mal so viele Bewerbungen verschicken müssen, um eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu bekommen. Also es geht jetzt nicht mal um den Job, es geht jetzt nur darum, werde ich überhaupt zum Vorstellungsgespräch eingeladen oder nicht. Und du kannst einen ausländisch klingenden Namen haben, da sind die Chancen besser. Du kannst einen deutschsprachigen Namen haben, da sind die Chancen am allerbesten. Aber wenn du einen ausländisch klingenden Namen und ein Kopftuch hast und eine Frau bist, dann sind die Chancen so gering wie keine Ahnung was. Also 4-mal so viele Bewerbungen. Und ich habe erst vor kurzem ein Interview von einer deutschen Medienmanagerin mit muslimischem Background auch und Kopftuch gesehen, die gemeint hat, sie hat in den letzten Jahren einfach 350 Bewerbungen abgeschickt, damit sie überhaupt zu einem Gespräch eingeladen wurde.
Genau. Ich muss dazu auch noch sagen, ich habe mich, wie gesagt, initiativ beworben. Ich habe mich dahingesetzt, mir alle Schulen in Wien rausgesucht. Vor allem die Schulen, die so Diversity ganz groß schreiben und Inklusion und was die bei uns, wir leben Diversität und so weiter.
Und wo Hallo auf 50.
Genau, 50 und Arabisch immer. habe ich mir alle rausgesucht, jede einzelne Schule geschrieben. Natürlich das Lehrerinnen-Team komplett weiß, komplett autochton. Außer halt Native Speaker Englisch sind da meistens irgendwie ein bisschen anders. Aber all diese Schulen haben mir entweder gar nicht geantwortet oder eben eine Absage erteilt oder wir suchen gerade niemanden oder spannender Lebenslauf, aber halt, ne, passt halt nicht zu uns oder eben vom Bildungsministerium jetzt eh auch drei Absagen habe ich aber wirklich von 2018, 19, 20 und schauen wir mal, ob ich mich heuer bewerbe.
Uff. Oh mein Gott. Okay, ich möchte diese Folge nicht so negativ abschließen. ich überlasse euch die letzten Worte und wer mag anfangen? Hatice.
Ja, ich kann gerne anfangen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, so direkt an meine ganzen Hijabis da draußen, lasst euch nicht davon abhalten, dass ihr ein Kopftuch tragt. Das sollte kein Grund sein, dass ihr etwas nicht machen könnt. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr wirklich hart genug dafür arbeitet, dass es klappen wird, vielleicht nicht auf die eine Weise, aber dann unerwarteterweise auf eine andere. Ich kann wirklich nur aus Erfahrung sprechen Und es gibt auch die guten Menschen da draußen, es gibt die Leute, die einen unterstützen, und die größte Unterstützung sollten wir uns eigentlich gegenseitig geben. Ich glaube, das ist so das, was mir einfach ein großes Anliegen ist, dass wir uns selbst nicht im Weg stehen.
Mhm. Sehr cool.
Sehr schön gesagt. Da kann ich mich nur anschließen. Ich hatte eine Lehrperson damals an der Schule, der wollte von mir ein Essay. Ich war ja auch immer eine Einzelschülerin eigentlich, der wollte ein Essay von mir, weil er so viele Sorgen hatte und die Angst hatte, ich würde sowieso mit einem Kopftuch keinen Job bekommen, und hat gesagt, schreib mir bitte 3 Seiten, warum du glaubst, dass du so einen Job bekommst und wo du nachschauen kannst, was so, damit ich mich vorbereite sozusagen. Und ich habe ihm dann einen 20-seitigen Aufsatz geschrieben, was so also die Hintergründe sind und wo ich mich überall eben, weißt du, bewerben kann und all das. War dann natürlich noch ein bisschen naiver, weil ich mir gedacht habe, sicher wird das hinhauen, sobald ich die richtige Einstellung habe, und habe eben diese strukturelle Diskriminierung nicht so sehr am Schirm gehabt. Was ich aber sagen möchte, ist an alle Hijabis da draußen oder an alle strugglenden Frauen, die sich einfach schwer tun mit Sexismus und mit anderen Diskriminierungen, dann kreier deinen eigenen Raum. Du musst nicht unbedingt für jemanden arbeiten oder von jemanden kommen. Dann schaffst du dir einfach deinen eigenen Raum. Es gibt genug weiße Männer in dieser Welt, die glauben, sie herrschen über gewisse Dinge. Und wir sind da, um uns unseren eigenen Platz und den Ort zu nehmen. Und wir alle haben Stärken und Schwächen. Und wir können sie immer umgestalten und dann sagen, ich mache jetzt das, weil da gibt's das nicht. Und dann kreierst du das einfach für dich selbst. Everything Amen. Is possible.
Voll schön.
Ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil oftmals, auch wenn wir zum Beispiel diesen Job bekommen, den wir uns dann so sehr gewünscht haben, befinden wir uns dann immer wieder in dieser Situation, wo wir erkennen, okay, wurde ich jetzt genommen, weil ich gut bin und weil ich das verdient habe? Oder bin ich jetzt da, weil ich irgendeine Diversitätsquote erfülle? Mhm. Ich bin Frau, ich bin im amerikanischen Kontext a brown Muslim woman. Bin ich jetzt deswegen da oder bin ich da, weil meine Qualifikationen für sich sprechen? Mhm. Und das kann natürlich auch viel Selbstzweifel mit sich bringen, aber was es noch bringen kann, ist wieder dieses Bildungsarbeit leisten. Das heißt, mein Anliegen wäre es einfach, wenn du dich in einer Situation befindest, wo du siehst, du machst nicht mehr deinen Job, sondern du bist einfach nur da, um Leute über Diversität und Inklusion und Female Empowerment und all diese Buzzwörter, die wir gerade überall lesen, aufklärst, dann schau mal, ob das erstens einmal dein Job ist, ob dann niemand dafür extra eingestellt werden soll und warum du das überhaupt machst. Bist du dort zum Beispiel jetzt als Pharmazeutin und bist aber da, damit du deine Kolleginnen aufklärst, weil die das brauchen oder weil du das wirklich gerne machst? Worauf ich hinaus will, ist das, was die Betül gesagt hat. Toni Morrison hat auch gesagt, wenn du Geschichten suchst, die du nicht findest, schreib sie selbst. Mhm. Das heißt, dass wenn du dich unwohl fühlst, wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht mehr machen oder so, create your own space. Natürlich ist es ein bisschen auch aus der privilegierten Perspektive besprochen, aber es gibt mittlerweile Möglichkeiten. Wir haben auch noch das Glück, dass wir in Österreich wohnen, wo solche Projekte gefördert werden, unterstützt werden. Es ist nicht unmöglich. Wir haben eine Community, die uns dabei unterstützt und so weiter. Acht einfach auf dein Mental Health, weil das ist viel wichtiger als alles andere. Und scheiß einfach drauf.
Yeah. Just do it.
Wirklich, scheiß drauf, wirklich.
Ich sag meinen SchülerInnen, die voll an Selbstzweifel leiden, sage ich immer, wenn Donald Trump Präsident sein konnte, kannst du alles andere auf dich sagen.
Das ist ein schöner Vergleich. Ja, und auch dieses Quoten-Hijabi sein oder so, embrace it. Like, ich denke mir manchmal so, du bist trotzdem in dieser Position, oder? Egal, auch wenn man da in diesem so reingekommen ist, im Endeffekt kannst dir in die Finger spielen und du kannst das Beste daraus machen.
Nutze es aus, aber ich würde trotzdem darauf achten, weil manchmal natürlich passt, aber es kommt darauf an, was das Team mit dir macht.
Mhm. Ja, sowieso. Also
wenn du wirklich dann vom Team auch ausgehst, also ich kenne zum Beispiel eine sehr gut, die ist gerade in einer ziemlich ungünstigen Position, wo sie mit 5 weißen Frauen arbeitet. Sie wollten sie haben, weil sie mehr Diversität und Inklusion schaffen wollten. Schaffen sie halt natürlich nicht. Sie ist dann auch diejenige, die einfach fast so viel, wenn nicht sogar mehr Arbeit macht als die alle, weil sie einfach auf alles aufmerksam machen muss, auf alles doppelt und dreifach korrigieren muss. Sie ist das Gesicht für alles, weil sie eben das Poster Child gerade ist für Diversität und Inklusion, obwohl sie halt eine Person haben, die ohne Kopftuch nicht einmal als migrantisch angesehen wird, weil sie auch so weiß ist. Das heißt, embrace it, also nutz die Erfahrung aus, nutz sie vielleicht für dich selbst aus, aber wenn das auf deine Psyche geht, hau ab.
Ja, zu 100%.
Ja.
Leute, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Vielen Dank auch an alle, die da draußen zuhören. Wenn ihr Kommentare habt oder selber auch bei einer Folge mitmachen wollt, dann schreibt uns auf Instagram unter cope_empowerment. Ich bedanke mich bei Arwa.
Ich kann das nur mit einer Hand. Ich bedanke mich bei Betü
und bei Hatice. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
Tschüss.